Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist heute Kate Malaike. Zurück nach den Herbstferien heißt es ja ab heute wieder in vielen Bundesländern, nicht nur in den Kitas, wie gerade schon in Deutschland heute gehört. Auch in den Schulen wird wieder zurückdiskutiert in Sachen Maskenpflicht und mögliche Shutdowns, weil die Infektionszahlen wachsen. Wir schauen nach Schleswig-Holstein und nach Baden-Württemberg und berichten auch, wie sich in Großbritannien ein Fußballstar für kostenloses Schulessen für arme Kinder engagiert. Und wir hören, was der Wissenschaftsrat empfiehlt, um die Informatik in Deutschland zu stärken. Nach den Herbstferien sind heute in mehreren Bundesländern Lehrkräfte und Schüler wieder in den Unterricht zurückgekehrt und haben zum Teil neue Corona-Auflagen bekommen. Stoßlüften und bei Warnstufe Rot Maske tragen, heißt es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Ab der 5. Klasse auch im Unterricht wieder Maske in Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen und Bremen dagegen gibt es keine generelle Maskenpflicht im Unterricht. Und in Schleswig-Holstein sorgt eine Elternumfrage zur Maskenpflicht für ordentlichen Wirbel. Thorsten Philips berichtet.
Sind die Eltern für eine Verlängerung der Maskenpflicht im Unterricht oder nicht? Das wollte der Landeselternbeiratsvorsitzende der Gemeinschaftsschulen, Thorsten Muschinski, wissen. Deshalb hatte er am vergangenen Freitag per E-Mail einen Link verschickt. Darüber konnten etwa 90.000 Eltern abstimmen. Nach 2 Tagen gab es, Muschinskis Angaben zufolge, 8.000 Antworten. 60% stimmten gegen eine verlängerte Maskenpflicht im Unterricht. Doch Muschinski hat, wie er sagt, Hinweise auf Manipulationen. Maskengegner hätten in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, gegen die Maske im Unterricht zu stimmen. Außerdem habe es zahlreiche Teilnehmer gegeben, die mehrfach abgestimmt hätten. Deshalb hat er die Umfrage nun gestoppt.
Wir finden es allerdings dennoch beachtlich, dass selbst unter den Voraussetzungen, dass viele der Maskengegner 20, 30 Mal und teilweise noch öfters an der Umfrage teilgenommen haben, nur 60% gegen eine Verlängerung der Maskenpflicht sind.
Zudem sei Thorsten Muschinski am Telefon bedroht worden. In der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag habe um 1 Uhr das Telefon geklingelt. Der Anrufer hätte dem Vorsitzenden des Landeselternbeirats gedroht, ihn endgültig fertig zu machen. Der Landeselternbeiratsvorsitzende solle die Umfrage beenden. Sonst werde man ihm und seiner Familie etwas antun.
Inzwischen habe ich persönlich mehrfach ganz konkrete Bedrohungen von Leib und Leben gegen mich und meine Familie erhalten, die auch strafrechtlich relevant sind und die ich natürlich auch zur Anzeige bringen werde.
Entsetzen auch im Bildungsministerium. Ein Sprecher sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass ehrenamtlich tätige Menschen bedroht werden. Thorsten Muschinski will sich jetzt aber heraushalten. Eine neue Umfrage wird es von ihm nicht geben. Ob die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein auch in den nächsten Wochen noch die Maske im Unterricht tragen müssen, ist im Moment noch unklar.
Weiter Maske in den weiterführenden Schulen oder nicht, soweit die Diskussion, wie sie sich gerade in Schleswig-Holstein abspielt. In Baden-Württemberg dagegen haben die Herbstferien gerade erst angefangen und im Kultusministerium kann man sich deshalb auch mal anderen Schulthemen widmen. Zum Beispiel muss der Streit mit dem Bund beim Ganztagsschulausbau beigelegt werden, damit das milliardenschwere Bund-Länder-Paket auch starten kann. Zur Erinnerung, nur Baden-Württemberg hat bisher blockiert, hat der Vereinbarung als einziges Bundesland noch nicht zugestimmt. Katharina Thoms ist unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg. Sie hat den Streit mitverfolgt. Kommt da jetzt denn Bewegung in die Sache, Frau Thoms?
In der Tat, es liegt ein Kompromissvorschlag aus Baden-Württemberg auf dem Tisch und der Bund hat signalisiert, man will sich in diesen Tagen dazu äußern, auch einen Brief nochmal rausschicken. Eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums hat dem Deutschlandfunk aber schon mal signalisiert, wir sind hier auf der Zielgeraden, wir werden uns wohl einigen. Da gingen ja in den letzten Wochen einige Briefe hin und her zwischen Susanne Eisenmann, der CDU-Kultusministerin hier in Baden-Württemberg, und der SPD-Bundesfamilienministerin, der lieben Frau Giffey, so steht es dann immer in der Anrede in dem Brief. Und der Ton ist aber von Mal zu Mal frostiger geworden, weil sich das alles eben so lange hingezogen hat. Und weil die 750 Millionen Euro, um die es hier jetzt gerade geht, für den Ganztagsausbau eben für alle Länder blockiert waren, obwohl das Geld natürlich alle gut gebrauchen können, ja, für Schulen und Spielplätze, um die zu renovieren oder umzubauen. Denn eigentlich hat man sich im Sommer schon geeinigt, Bund und Länder. Und dann hat im September Baden-Württemberg plötzlich die Bremse reingehauen, weil sie da ein bisschen geschlafen haben und niemand vom Land wohl bei den Verhandlungen gemerkt hat, huch, wir kriegen hier kaum was für unsere Grundschulbetreuung, wenn wir das jetzt so unterschreiben werden.
Warum hat das denn dann so lange gedauert? Weil nicht genau hingeguckt wurde oder gibt es noch ein anderes Problem?
Genau, zum einen hat man tatsächlich nicht genau gesehen, dass das nicht so richtig passt für die Situation in Baden-Württemberg. Und der Grund dafür, dass das nicht passt, ist so ein bisschen ja, historisch, traditionell sozusagen. Die Eltern hier schicken ihre Kinder eher nicht so gerne in eine verpflichtende Ganztagsschule, sondern lieber in eine Grundschule, wo es dann auch Hausaufgabenbetreuung gibt oder Spiel-AGs oder einen Hort. Da können die Kinder hin, müssen es aber nicht. 80% der Betreuung ist so organisiert. Und der Haken dabei, das organisieren die Städte und Gemeinden selbst als Schulträger und nicht das Land. Es gibt also keine Schulaufsicht des Landes. Und das ist genau das Problem, denn genau für solche Angebote soll es kein Geld geben, laut Vereinbarung. So steht es drin. Und ja, das Bundesfamilienministerium hat gesagt, wir wollen das aber so, dass das Land die Aufsicht hat, denn nur so gibt es klare Standards für Qualität und Kinderschutz beim Ausbau von Ganztagsangeboten, um die es ja hier geht. Und da solle doch bitte jetzt auch Baden-Württemberg mitmachen. So war der Stand bisher.
Und lässt man sich dann jetzt auch darauf ein oder bleibt die Situation weiter so verfahren?
Also Baden-Württemberg hat gesagt, nee, darauf lassen wir uns definitiv nicht ein und wehrt sich ziemlich dagegen, denn Schulaufsicht des Landes, das hieße formal auch, Baden-Württemberg würde das eine ganze Menge Geld kosten. 300 Millionen Euro im Jahr, so hat es die Kultusministerin gesagt, würde dann zusätzlich auf das Land zukommen. So viel müsste man für die Betreuung dann auch zahlen, wenn man auch die Aufsicht drüber hat. Im Moment machen das, wie gesagt, die Städte und Gemeinden. Deswegen hat Baden-Württembergs Ministerin Eisenmann sich jetzt ein Kniff überlegt, um Kompromiss zu kriegen. Und zwar, sie gesagt, wir machen die Vereinbarung einfach nochmal auf und wir schreiben das Wort, um das es hier geht, einfach mit rein. Sinngemäß sozusagen, Geld gibt es auch, wenn die Schulträger, also die Kommunen, die Aufsicht haben. Der Bund hat schon signalisiert, okay, das können wir so machen. So wird es wahrscheinlich auch kommen. Da müsste jetzt aber dann nochmal das alles in die Länderabstimmung. Das heißt, alle 16 Länderregierungen müssen dann nochmal neu drüber das beschließen. Baden-Württemberg sagt aber, ist doch kein Problem. Wir hören mal Frau Eisenmann zu.
Das ist ja kein neuer Vorgang, haben wir ja bei vielen anderen Themen auch, wo Bundesländer sagen, das passt nicht in unsere Struktur. Aber ich halte es für ein lösbares Problem, weil anderen Bundesländern es, glaube ich, egal ist, wenn in Baden-Württemberg eine kommunale Trägerschaft mit aufgenommen wird, solange der Qualitätsrahmen gilt. Uns ist natürlich auch wichtig, dass in allen Ländern dieser Qualitätsrahmen dann auch gilt.
Und so einen Qualitätsrahmen hat Baden-Württemberg jetzt selbst mal vorgelegt. Also es ist eine Liste im Prinzip mit Dingen, wo drauf steht, was sie garantieren wollen, wie die Qualifikation von Betreuungspersonal zum Beispiel.
Wenn der Knoten jetzt platzt, und das entnehmen wir jetzt so den letzten Sätzen, wie geht's dann weiter? Der Rechtsanspruch soll ja schon für 2025 für die Grundschulen angepeilt werden. Ist ja nicht mehr ganz so viel Zeit.
Das ist wohl wahr. Und hier geht es ja erstmal nur um die erste Tranche, um die erste Zahlung von 750 Millionen Euro. Und selbst das ist noch nicht klar, wann die dann wirklich kommt, wenn alle zugestimmt haben. Das konnte mir das Bundesfamilienministerium noch nicht sagen. Und wie gesagt, wir haben ja immer noch knapp 3 Milliarden Euro, die eigentlich auch für den Ganztagsausbau da sein sollen. Aber von einem Fahrplan, wie das alles klappen sollte, ist man noch weit entfernt im Moment.
Katharina Thoms war das zur Haltung Baden-Württembergs beim geplanten Bund-Länder-Programm zum Ausbau des Ganztagsschulbetriebs. Herzlichen Dank. Herbstferien, die gelten gerade auch für Schulen in Großbritannien.
Campus und Karriere. International.
Und durch die Herbstferien sind die Schulkantinen in Großbritannien auch geschlossen. Was für hunderttausende Kinder, die auf ein kostenloses Schulessen angewiesen sind, zum Problem wird. Der britische Fußballstar Marcus Rashford engagiert sich dafür, dass es gerade auch während der Corona-Pandemie Unterstützung für diese Kinder gibt. Und im Sommer war er damit erfolgreich. Doch jetzt blockt die Politik, obwohl Rashfords Initiative ein großes Echo findet. Christoph Heinze dazu aus London.
Fußball hat Marcus Rashford reich gemacht. Bei Manchester United und international 11 spielt er eine wichtige Rolle. Seine Herkunft aus einer armen Familie hat der 22-Jährige aber nicht vergessen. Dass seine Mutter hart gearbeitet hat, aber Marcus und seine beiden Brüder kaum versorgen konnte. Ich habe mich nie beklagt, wenn kein Essen auf dem Tisch stand. Ich bin dann zu Freunden, die meine Situation verstanden haben und habe dort etwas bekommen. Allein in England erhalten 1,3 Millionen Kinder aus armen Familien kostenloses Schulessen, damit sie nicht mit knurrendem Magen im Unterricht sitzen. In der Corona-Pandemie wird die Not für viele Familien größer. Einige von uns haben Jobs, die nicht sicher sind, erzählt diese Mutter aus dem Südosten Londons und fordert zusätzliche Hilfe für Kinder während der Ferien.
Some of us were in jobs at the moment, what we're not securing at the moment. The government needs to realize that us poor people, we need extra help in holiday time with our children.
Marcus Rashford startete vor den Sommerferien eine große Kampagne und erreichte tatsächlich, dass die Regierung auch in der unterrichtsfreien Zeit mit Gutscheinen für Nahrungsmittel sorgte. Erleichterung für die Betroffenen.
It made a big difference because I could feed them.
Das machte einen großen Unterschied, weil ich den Kindern gesünderes Essen machen konnte, nicht fetthaltiges Billigessen. Ich arbeite, sitze nicht herum, sondern bringe Geld nach Hause. Aber es ist wirklich hart. Für die Herbstferien trommelte Rashford jetzt erneut. Er bekam viel Unterstützung aus der Öffentlichkeit und von der Labour-Opposition, bis bei der konservativen Regierung und ihrem Bildungsminister Gavin Williamson aber auf Granit. Kostenlose Schulmahlzeiten sind und waren immer für Schüler gedacht, die in der Schule oder zu Hause lernen. Ansonsten werden Familien durch unser Sozialhilfesystem unterstützt.
That supports families.
Dabei gab es selbst unter den Tories Unterstützer, aber auch scharfe Gegner des Fußballers. Der konservative Brendan Clark-Smith fragte, wo denn die Hochglanzkampagne bleibe, die Eltern zur Verantwortung rufe, die sich nicht um ihre Kinder kümmern.
Where is the slick PR campaign encouraging absent parents to take some responsibility for their children?
Marcus Rashford will weitermachen. Kritik ihm gehe es nur um Schlagzeilen, macht ihm nichts aus, sagt er. Wichtig sei der Fortschritt für Betroffene.
Going forward for the people that are in need of it is what's important to me, so I don't mind the criticism.
Nach der Niederlage im Parlament findet Rashford jetzt immer mehr Mitstreiter. Die Zahl der Unterschriften für seine Aktion nähert sich der Millionenmarke. 2000 Kinderärzte fordern, englische Kinder so zu versorgen wie die in Schottland, Wales und Nordirland, wo es Essensgutscheine während der Ferien gibt. Und auch aus den Reihen der Konservativen kommen immer mehr Stimmen, die zur Umkehr mahnen. Ein führender Tory lobt Rashfords Initiative und gibt zu, man habe die Stimmung falsch eingeschätzt. Die Labour-Opposition will die Forderung erneut ins Parlament bringen, dann mit Blick auf die Weihnachtsferien.
Online-Lernen, Homeoffice, Corona-Warn-App, moderne Informationstechnologie begleitet uns inzwischen in vielen Lebensbereichen nahezu selbstverständlich. Was sich auch daran zeigt, dass Informatik zu den gefragtesten Studienfächern zählt in Deutschland, eine forschungsstarke Disziplin geworden ist. Die allerdings benötigt dringend mehr Nachwuchs und auch noch andere Unterstützungsmaßnahmen, meint der Wissenschaftsrat und hat dazu heute Empfehlungen ausgesprochen. Jan Rehm hat die Pressekonferenz für uns mitverfolgt. Wie geht es denn der Informatik in Deutschland gerade, Herr Rehm?
Ja, ich möchte es mal so formulieren. Die Informatik ist heute eine absolute Schlüsseldisziplin für zahlreiche akademische, für wirtschaftliche, politische und soziale Bereiche. Und doch geht es der Informatik, sagen wir, gleichzeitig gut wie schlecht. Denn einerseits ist sie so wichtig wie nie und so tief wie nie in unser aller Leben verankert. Gleichzeitig ist sie aber auch geplagt von so einigen Baustellen. Da ist zum einen eine hohe Dynamik innerhalb der Disziplinen. Hier sind so Stichworte Ausdifferenzierung, unter anderem neue Verbindungen mit anderen Wirtschaftsbereichen. Es entstehen immer neue, immer feiner ausdifferenzierte Studiengänge, was gut und schlecht gleichzeitig ist. Eine zweite Herausforderung ist die Durchdringung aller Lebensbereiche mit informatischen Systemen und Produkten. Damit hat die Informatik große Auswirkungen auf politische, auf kulturelle, auf ökonomische Prozesse innerhalb der Gesellschaft. Und das erfordert eine höhere Kompetenz der Informatikerinnen und Informatiker im Umgang mit und zur Analyse, Reflexion und Gestaltung von digitalen Artefakten. Die dritte Herausforderung formuliert Professorin Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats und Selbstinformatikerin, so.
Die Bedarfe des Arbeitsmarktes an Informatikerinnen und Informatikern ist immens. Auch innerhalb des Wissenschaftssystems ist die Situation an verschiedenen Stellen von Engpässen und Konkurrenz mit der Wirtschaft gekennzeichnet. Sinkende Promovierendenzahlen und erfolglos ausgeschriebene Professuren sind alarmierende Signale. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen daran, was aus der Informatik heraus zu leisten ist, analog mit ihrer Bedeutung für andere Disziplinen, die Gesellschaft und Wirtschaft.
Ja, und auf Basis der Herausforderung gibt der Wissenschaftsrat eine ganze Reihe an Empfehlungen.
Welche konkreten Maßnahmen hat er denn als Empfehlung gegeben zur Stärkung?
Also unter anderem empfiehlt er eine ausgewogene Förderpolitik für alle Teilgebiete der Informatik und nicht nur ja punktuelle Förderung zum Beispiel des Bereichs der künstlichen Intelligenz oder des maschinellen Lernens, sondern wirklich aller Teilgebiete. Er empfiehlt eine Stärkung von Forschungs- und Innovationsökosystemen, in dem Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in dann einem Feld gemeinsam arbeiten können und sich auch austauschen können. Der Wissenschaftsrat hält einen bedarfsgerechten Ausbau der Informatik Studienplätze für ganz, ganz wichtig. Da muss auf jeden Fall dran, ja, nachgesteuert werden, wie man so schön sagt. Außerdem soll die Didaktik der Informatik gestärkt werden, denn informatische Bildung ist heute ein Grunderfordernis in der heutigen Gesellschaft und wird aktuell nur unzureichend an Schulen vermittelt.
Das Fach hat natürlich auch, oder natürlich sage ich jetzt schon, eine hohe Abbrecherquote. Das weiß man schon länger. Gibt es auch dazu Empfehlungen des Wissenschaftsrates?
Ja, also man kann sagen, trotz steigender Attraktivität des Studienbereichs Informatik, ja, hat er zu kämpfen mit extrem hoher Quote an Abbrecher und Abbrecherinnen. Die ist in Universitäten, alleine beim Bachelor, schon seit längerem so um die 45%. An Fachhochschulen stieg diese Abbruchstendenz noch in den vergangenen Jahren auf mittlerweile 40%. Zu den Gründen sagt Professorin Dorothea Wagner:
Ein möglicher Schlüssel für die hohen Abbruchquoten in der Informatik könnte darin begründet liegen, dass mit der gestiegenen Anzahl an Studierenden das Wachstum auf Seiten der Professorinnen und Professoren sowie der wissenschaftlichen Mitarbeitenden bei weitem nicht Schritt gehalten hat. Nur durch einen bedarfsgerechten Ausbau der Informatikstudienplätze und den damit verbundenen personellen Auswuchs kann eine adäquate Betreuung der Studierenden überall gewährleistet werden.
Ja, als weitere Gründe werden angeführt häufige Leistungsdefizite bei Studieneinstieg und der Abwerbung aus der Wirtschaft. In Sachen Leistungsdefizite, da muss eine Stärkung der Mathematik- und der Informatikunterrichte an den Schulen vorgenommen werden. Es müssen schneller und flächendeckende Einführung informatischer Bildung in den Schulen insgesamt stärker priorisiert werden. Und auch das Informatik-Lehramtsstudium, das muss gestärkt werden. Da gibt es noch zu wenig Lehramtsstudierende. In Sachen Abwerbung geht es unter anderem mehr auch personenbezogen zu fördern und mehr Flexibilität und Durchlässigkeit zwischen Akademie und Wirtschaft zu schaffen.
Also eine riesen Werbetrommel, die für die Informatik da angeworfen werden muss. Sie hatten vorhin auch die große Interdisziplinarität angesprochen, die inzwischen entstanden ist. Das ist natürlich wichtig für diese Schlüsseltechnologie, bedeutet aber, dass man da auch weiterdenken muss, zum Beispiel beim Thema Ethik.
Ja, auf jeden Fall, denn Informatiksysteme und Produkte prägen zunehmend die Gesellschaft und dem muss sich dann auch die Informatikforschung stellen und sie muss viel öfter deren ethische, rechtliche, soziale und politische Implikationen, also Auswirkungen einbeziehen und die dafür notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung, Vernetzung und Verankerung der entsprechenden Forschungsfelder innerhalb der Informatik vornehmen. Außerdem muss die Kooperation aus der Informatik heraus mit den sozialen, mit den Rechts- und den Geisteswissenschaften stark intensiviert werden.
Der Wissenschaftsrat hat heute Maßnahmen zur Stärkung der Informatik in Deutschland vorgestellt. Jan Rehm hat sie für uns eingeordnet. Vielen Dank. Und wir bleiben auch zum Schluss nochmal digital. Ab heute gibt es nämlich einen neuen Antragsassistenten fürs BAföG im Netz. Ingo Bötig stellt ihn vor.
Mach deine Zukunft einen Antrag jetzt auch digital. Mit diesem Slogan wirbt das Bundesbildungsministerium für seine neuen Antragsassistenten BAföG digital. Seit heute online auf der Seite bafög-digital.de. Zunächst ist es ein Pilotprojekt für 6 Monate in Sachsen-Anhalt, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Später sollen die restlichen Bundesländer dazukommen. Um BAföG digital zu nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Sie oder er braucht einen Personalausweis mit eingeschalteter Online-Funktion, die sechsstellige PIN, die Software, wie zum Beispiel die kostenlose Ausweis-App und natürlich ein Kartenlesegerät. Wer das nicht hat oder will, kann den Antrag auch über ein sicheres DE-Mail-Konto stellen. Das Bundesbildungsministerium verspricht, damit solle alles deutlich schneller und auch einfacher gehen. Denn ein Online-Assistent helfe auch beim Ausfüllen, Fehler zu vermeiden. Nichts muss mehr ausgedruckt, unterschrieben und auf die Post gebracht werden und niemand muss darauf warten, dass eine Behörde öffnet. Das Deutsche Studentenwerk findet das neue Angebot gut, hätte sich aber gewünscht, dass der gesamte Antragsprozess erst einmal entschlackt und verschlankt worden wäre, ehe man ihn digitalisiert.
Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war heute Kate Malaike. Die Kollegen übernehmen gleich nach den Nachrichten zu Kunst und Pop. Und dann geht's unter anderem um Kunst in Zeiten des Zorns und um Landleben extrem.